Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's!
Giolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
Hallo ihr Lieben. Nein, viel passender. Chere. In dieser und in den nächsten Folgen geht's nämlich in und um ein kleines großartiges Reich, in dem man zur Begrüßung Chere sagt. Na, habt ihr eine Idee? Apropos tolle Ideen, hat man dort übrigens viele gehabt. Schon vor tausenden Jahren. Kluge Köpfe dieses Reichs denken sich zum Beispiel die Demokratie, die Olympischen Spiele und allerhand Mathe-Gesetze aus. Die Kreiszahl Pi, mit der man Kreise und Kugeln berechnen kann. Oder den Satz des Pythagoras. Ihr wisst schon, a² plus b². Okay, ich höre schon auf. Mathe war jetzt auch nicht mein mega Lieblingsfach. Faszinierend ist es trotzdem, was und vor allem, wie viel sich die Menschen ausgedacht haben. Im alten Griechenland. Genau dahin und darum geht's. Und ich verspreche euch, es wird super spannend. Denn wohl kein anderes Völkchen hat die Welt so sehr verändert wie das alte Griechenland vor rund 2500 Jahren. Damals, also um das Jahr 500 vor Christus, hatte das Reich seine Hochzeit. Seine Menschen bauten diese glänzenden Marmortempel mit verzierten Säulen. Sie lösten schier unlösbare Mathe- und Physikrätsel, erfanden tolle Theaterstücke und die wichtigste Staatsform der Welt, die Demokratie. All das prägt bis heute unser Leben. Und gekämpft und geprügelt haben sich die alten Griechen natürlich auch. Sehr viel sogar. Es gibt einfach viel über das alte Griechenland zu erzählen. Und genau deshalb reisen wir gleich 4 Folgen lang dahin. Ich stelle euch einen knallharten Kriegerjungen und verrückte Philosophen vor. Wir werden mit Alexander dem Großen, dem berühmtesten Griechen, in die Schlacht ziehen und einen echten Goldschatz finden. Bereit? Dann startet nun unser Trip in die Vergangenheit. Rund 2500 Jahre reisen wir nun also zurück. Die Geschichte Griechenlands, die währt aber schon viel länger. Griechenland liegt übrigens ganz im Süden Europas. Wenn ihr auf der Landkarte ganz nach unten, also nach Süden, schaut, dann ist Griechenland diese Landmasse, die aussieht wie ein Fuß mit vielen Zehen. Das sind die griechischen Halbinseln und Inseln. Vor rund 4000 Jahren wandern Menschen aus dem nördlichen Europa dorthin. Sie lassen sich auf dem griechischen Festland nieder, tun sich mit den UreinwohnerInnen Griechenlands zusammen. Gemeinsam gründen sie die mykenische Kultur und erste Paläste. Bloß schon um das Jahr 1000 vor Christus sind die alle zerstört. Die ersten Städte sind verlassen, die frühen Schriftrollen verbrannt. Was genau da passiert ist, weiß bis heute niemand so genau. Historikerinnen und Historiker, also Geschichtsforschende, sagen darum, es ist das dunkle Zeitalter. Doch spätestens ab dem 8. Jahrhundert vor Christus wird es wieder hell in der Geschichte Griechenlands. Die Menschen haben sich von dem Schock erholt. Sie bauen neue Städte, treiben wieder Handel. Auf der griechischen Insel Ägina gibt es bald erstes Münzgeld. Und um das Jahr 776 vor Christus organisieren die Griechen sogar schon die ersten Olympischen Spiele. Die haben allerdings wenig mit diesem gigantischen Sportspektakel von heute zu tun. Olympia, das ist damals nur ein kleiner Wettlauf in Olympia. Ein heiliger Ort auf der Halbinsel Peloponnes. Alles zu Ehren von Göttervater Zeus. Griechenland besteht zu dieser Zeit aus hunderten sogenannten Poleis. Das sind kleine, selbstverwaltete Stadtstaaten. Insgesamt leben dort vielleicht ein paar Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Menschen sprechen zwar dieselbe Sprache und beten zu den gleichen Gottheiten, aber in der Politik und in der Wirtschaft macht jeder Stadtstaat sein eigenes Ding. Vor allem die Stadtstaaten Athen und Sparta wollen sich ständig gegenseitig übertrumpfen. Lange hat Athen die Nase vorn. Doch um das Jahr 500 vor Christus hat eindeutig Sparta die Nase vorn. Mehrfach haben sie Athen im Kampf besiegt. Sparta liegt ganz im Süden Griechenlands, fast die unterste Zehe also. Und genau da machen wir jetzt Halt. Ich möchte euch nämlich Pausanias vorstellen. Er ist ein 12-jähriger Junge, ein echter Raufbold, wie fast alle hier in der Stadt. Das ganze Leben der Spartaner ist auf Kampf ausgerichtet, selbst das der Kinder. Wie sieht deren Alltag aus? Es dämmert. Eos, die Göttin der Morgenröte, malt Flammenstreifen an den Himmel. In der Ferne schimmern die Steinhäuser von Sparta. Aber hier am Stadtrand steht nur eine Reihe von einfachen Baracken. Eine Amsel hüpft zwischen ihnen hin und her und flattert fort, als eine Männerstimme lospoltert.
Wacht auf, ihr Versager! Powerfels ist nichtsnutze! Liegt ihr immer noch hier und schlaft?
Pausanias schreckt hoch. Wer schreit da? Natürlich, es ist Agis, ein Erzieher. Pausanias will sich aufrappeln, aber ein Tritt von Agis streckt ihn noch einmal nieder. Jammere nicht rum, schießt es ihm durch den Kopf, sonst wird Agis dich richtig bestrafen. Ein Dutzend 12-Jährige stehen nun stramm. Alle haben Narben von Raufereien, sind schmutzig und manche nackt. Das einzige Kleidungsstück, das sie sommers wie winters tragen dürfen, ist ein großes Tuch. Erzieher Agis marschiert zwischen den Jungs auf und ab. Sie wagen kaum zu blinzeln. Da ist Lysander, der den Speer weiter schleudert als manch Erwachsener. Leonidas, der beim Boxen jüngst 2 Schneidezähne verloren hat. Schlauberger Kleomenes, der jede Frage zu Spartas strengen Gesetzen beantworten kann. Und natürlich Pausanias. Ein wenig klein für sein Alter, doch er hat ein Kämpferherz. Seit ihrem 8. Lebensjahr hausen sie gemeinsam in diesem Erziehungslager. Das ist Pflicht für die Jungen in Sparta, zumindest für die aus der Oberschicht. Hier sollen sie sich in die härtesten, mutigsten Krieger Griechenlands verwandeln. Sie trainieren Ringkampf, Diskuswerfen, singen Lieder über Spartas Ruhm. Agis bringt ihnen etwas Lesen und Schreiben bei, obwohl er es selbst nicht gut kann.
Kein Frühstück heute. Morgenlauf. Los jetzt!
Knurrt der Erzieher und scheucht die Jungen aus dem Schlafsaal. Tapp, tapp, tapp machen ihre verhornten Fußsohlen auf dem staubigen Boden.
Uff, das ist echt heftig. Ich jedenfalls möchte nicht mit Pausanias tauschen. Aber wisst ihr was? Andere Jungs in seinem Alter zu seiner Zeit, die würden sicher gern mit ihm tauschen. Denn so hart und straff organisiert sein Alltag im Erziehungslager auch ist, hier ist er gut versorgt, bekommt zu essen und eine Ausbildung. Selbstverständlich ist das nicht. Nur den Jungs der Oberschicht steht eine Ausbildung zu. Die Sklaven oder Bauernsöhne müssen elendig schuften. Etwa in den Häusern oder Minen der Reichen. Sie haben keine Rechte und gelten als Eigentum ihrer Herren. Und die dürfen sie jederzeit schlagen oder hungern lassen. So komisch es klingt, aber dagegen hat es Pausanias wirklich gut. Selbst seine Schwestern stehen viel schlechter da. Mädchen gelten im alten Griechenland nämlich vielerorts als Menschen zweiter Klasse. Etliche werden darum als Babys ausgesetzt. Auch schwache Kinder. Der junge Pausanias hat das selbst erlebt. Es ist also beileibe nicht alles gut im alten Griechenland. Freiheit, Bildung und Rechte genießen fast ausschließlich Männer. Frauen, die sind nicht gleichberechtigt. Mädchen werden spätestens mit 16 verheiratet und müssen dann ihrem Mann gehorchen. Ihre Hauptaufgaben, den Haushalt schmeißen und Kinder bekommen. So ist das fast überall. Fast. In der Stadt Sparta, wo wir Pausanias treffen, geht es den Frauen besser. Hier haben sie mehr Rechte, erhalten eine kleine, vor allem sportliche Ausbildung und können erst später heiraten, so mit 18 Jahren. Sie dürfen Eigentum besitzen und das Familienvermögen verwalten. Das hat einen guten Grund. Die Spartaner, das hatte ich euch ja erzählt, sind um das Jahr 500 vor Christus andauernd im Krieg. Da ist es durchaus clever, wenn auch die Frauen schreiben, rechnen und so die Familien managen können. Kämpfen lernen nur die Jungs, wie Pausanias. Tap, 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 tap. Endlos drehen die Jungs ihre Runden auf dem Staubboden.
Während des Laufens wandern Pausanias Gedanken in die Zeit zurück, als er klein war und noch zu Hause wohnen durfte. Damals kam sein einziges Brüderchen auf die Welt und wurde, wie alle Babys, zum Ältestenrat gebracht. Die greisen Männer beäugten das blasse, hustende Kind. Sie urteilten, das Brüderchen sei zu schwach, um Sparta später als starker Krieger zu dienen. Also wurde der Bruder in einer Schlucht ausgesetzt, sollten ihn doch die Wölfe holen. Als Pausanias weinte, ohrfeigte der Vater ihn und schimpfte, da gibt es nichts zu heulen, wir kennen die heiligen Gesetze und wir kennen unsere Pflichten. Inzwischen ist Pausanias älter und er kennt diese Pflichten und Aufgaben genau. Kämpfen und siegen für Sparta. Schaffe ich das? Werde ich mal ein erfolgreicher Kämpfer, fragt sich Pausanias. Ich muss noch mutiger werden, noch kräftiger und schneller. Vor Erschöpfung ist ihm fast schwarz vor Augen. Doch überholt er die anderen Läufer und setzt sich an die Spitze der Gruppe. Sein Erzieher Agis nickt ihm anerkennend zu. Nachmittags quälen die Jungen sich mit Staatsbürgerkunde. Spielen, bummeln oder mit Freunden Quatsch machen? Das kennt Pausanias nicht. Er ist froh, als es Zeit fürs Abendessen ist. Es gibt Gerstenbrot und Spartas berühmtes Gericht, Blutsuppe. Die ist widerlich schwarz. Doch Pausanias löffelt gierig. Achtung, da kommt Paidonomus, warnt ihn sein Sitznachbar Kleomenes. Alle Jungen springen sofort und blicken artig Richtung Tür. Manche tuscheln. Was will der denn hier? Paidonomus, ein hoher Beamter und verantwortlich für die Erziehung der Knaben, ist gekommen, aus dem Stadtzentrum von Sparta, hinaus zur Erziehungsanstalt. Übrigens, die Stadt Sparta ist zu Pausanias Zeit echt keine Schönheit. Nur ein paar Staatsbauten erheben sich aus dem Stadtbild. Die Wohnhäuser sind schäbig, grau und staubig. Prunk ist hier in Sparta verpönt. Ganz anders als in der Stadt Athen, mit der sich Sparta ja immer vergleicht. Da ragen überall Tempel, Theater oder Thermen heraus. Die alten Griechen wollen nämlich nicht nur groß bauen, sondern auch schön. Dafür entwickeln sie viele Bau- und Stilelemente, die ihr noch heute an Bauwerken findet. Zum Beispiel Säulen, die sie mit Rillen, Schnecken oder Blättern verzieren. Die mit Abstand prächtigsten Bauten befinden sich in Athen. Echt spitze, und zwar wortwörtlich, ist die Akropolis mit dem Pantheon-Tempel. Mächtig erhebt sich der Felsen über dem Athener Häusermeer. Und obendrauf zeigen sich, wie steinerne Kronen, mehrere Marmortempel. Die werden ziemlich genau zu Pausanias Zeit gebaut. Alle Tempel sind Gottheiten gewidmet. Die Schutzgöttin Athene bekommt den größten, den Parthenon-Tempel. Und eine 12 Meter hohe Statue aus Gold und Elfenbein. Jeder, der in die Stadt kommt, soll sofort sehen, schaut her, wie reich und mächtig wir Athener sind. Aber auch unten in der Stadt gibt's was zu sehen. Schicke Thermen, in denen die Athener es sich gut gehen lassen. Sie nehmen in den verzierten Wannen Bäder oder machen eine Schwitzkur in Dampfbädern, in denen heiße Steine mit Wasser übergossen werden. Herrlich! Und was für ein Theater die Athener haben und machen. Es sieht aus wie eine gigantische Salatschüssel, in der tausende Zuschauer Platz finden. Es ist so klug gebaut, dass man die Schauspieler noch in der allerletzten Reihe hört, selbst wenn sie flüstern. Mit grimmiger Miene betritt der Beamte Paidonomos den Speisesaal. Hinter ihm marschieren Peitschenträger. Pausanias zuckt zusammen. Wen trifft es diesmal? Hiebe sind die übliche Bestrafung, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt. Paidonomos betrachtet Pausanias Gruppe nicht. Er geht zu einer Gruppe von 17-Jährigen am anderen Ende des Ausbildungslagers. Bald darauf knallt die Peitsche. Auweia, hört ihr das? Flüstert Pausanias. Doch sein Kumpel Leonidas lacht verächtlich.
Wen immer es trifft, er hat die Schläge sicher verdient. Wahrscheinlich hat er sich gestern Nacht dumm beim Stehlen angestellt.
Tatsächlich. Die Älteren müssen sich manchmal in der Dunkelheit aus dem Lager schleichen und Essen besorgen. Das soll sie vorbereiten auf Kriegszeiten. Doch nicht für den Diebstahl gibt es Peitschenhiebe. Bestraft wird nur, wer sich erwischen lässt.
Ich werde mich später geschickter anstellen, schwört sich Pausanias, als er kurz darauf wieder auf seinem unbequemen Nachtlager liegt. Noch wenige Jahre, dann gilt er als echter Soldat. Dann wird er in den Kampf ziehen und Spartas Feinde zum Zittern bringen. Kein sehr friedlicher Gedanke. Doch Pausanias schläft selig lächelnd ein.
Gelegenheiten in den Kampf zu ziehen, wird Pausanias bald viele bekommen. Viel zu viele. Denn seine Heimatstadt Sparta und Athen verzanken sich immer heftiger. Um 430 vor Christus, da ist Pausanias im besten Kriegeralter, entzündet sich zwischen beiden Stadtstaaten sogar ein fast 30-jähriger Krieg. Das ganze Reich ist bald darin verwickelt, weil sich einige Städte mit Sparta, andere mit Athen verbünden. Der Dauerzwist wird schließlich das Ende des antiken Griechenland einläuten. Aber da sind wir zum Glück noch lange nicht, denn die alten Griechen waren ja nicht nur Krieger und Raufbolde, sondern auch echte Schlauberger. Erdumfang, Atome, Satz des Pü, ihr wisst schon, alles haben sie sich zusammengereimt. Ich will unbedingt wissen, warum waren sie so ein schlaues Völkchen? Und dazu mache ich mich jetzt schlau für die nächste Folge. Vorher will ich mich aber noch bei Pausanias verabschieden. Danke, dass wir dich und damit den Alltag im alten Griechenland ein bisschen kennenlernen durften. Adio. Auf Wiedersehen. Und ehe ich mich von euch verabschiede, der Witz der Woche.
Hallo, hier ist Karl, 9 Jahre aus Berlin. Ich habe diesen Witz für euch. Warum nehmen Ostfriesen auf Verbrecherjagd eine Schere mit? Lösung? Damit sie den Verbrechern den Weg abschneiden können.
So, ich reise jetzt kurz zurück ins Jetzt, ehe wir in 2 Wochen dann wieder aufbrechen in die Antike. Und dann kniffeln wir gemeinsam mit frechen Philosophen über sehr spannende Fragen. Also hört unbedingt wieder rein. Mein Name ist Ivy Haase und mit mir an dieser Folge haben gearbeitet Katharina von Ruschkowski, die das Skript geschrieben hat, und unsere Produzentin Alexandra Zebisch. Ich freue mich auch aufs nächste Mal mit euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.